先生们、女生们，大家好！我们今天衷心欢迎你们在我们新开门的托马斯奥斯俱乐部玩玩的开心。
Zu Deutsch, willkommen im Thomasius Club. Claudia Albert und ich, wir haben die Plätze getauscht. Das bedeutet, eine neue Serie beginnt. Diesmal frage ich von der rechten Seite und Sie von der linken Seite. Und unser Gast heute kommt aus London und heißt Astrid Köhler. Er hat ein Buch geschrieben, über das zu reden schwierig und leicht zugleich sein wird. Es geht nämlich über DDR-Autoren. Und da hat ja jeder so seine eigenen Lektüren. Diese kommt aus England. Seitdem ich das weiß, bin ich etwas beruhigter. Denn die Distanz, die da drin steckt und dieser, fast möchte man manchmal meinen, unbefangene Blick, jedenfalls einer, der sich hartnäckig weigert, sich auf größere historische Ereignisse, außer dass es 89 eine Wende gab, einzulassen, den kann man ja in diesem Sinne auch genießen, als einen Blick aus einem Abstand.
Ja, und wie immer die drei Standardsätze. Wir danken unserem Sponsor, der heute abwesend ist. Es sei ihm gegönnt, er ist in Urlaub, aber er finanziert uns trotzdem, was wir natürlich immer wieder ganz großartig finden. Wir haben auch ein Saalmikrofon, was vielleicht dann heute bei dieser intimen Atmosphäre doch ganz angenehm ist. Und wir haben da hinten einen Büchertisch, wo man auch zum Beispiel dieses Buch angucken oder womöglich sogar kaufen kann. So, jetzt hast du eben von dem unbefangenen Blick aus England geredet. Nun kann man ja aber diesem Buch entnehmen und auch meiner Kenntnis dieser Person, wir kennen uns schon etwas länger, dass sie ja eine Ausländerin mit Migrationshintergrund ist, um das mal so zu sagen. Also die Lebensstationen lauten Leipzig, Jena, Jena, Leipzig, Jena, Berlin, Cambridge, London. Also so ganz unbefangen ist der Blick ja dann nun auch wieder nicht. Und das wäre jetzt auch meine erste Frage. Also nervt Sie das, wenn man Sie jetzt überhaupt danach anspricht, oder ist es Ihnen egal? Und warum meinen Sie, dass man sich jetzt nun immer noch mit dieser DDR beschäftigen muss?
Nervt mich. Muss ich was anschalten? Nein, einfach so. Ich weiß nicht, wie sehr Sie sich noch daran erinnern, Frau Albert. Ich habe ja ursprünglich nicht über DDR-Literatur geforscht und bin tatsächlich, und da haben Sie wahrscheinlich recht, zur Forschung über DDR-Literatur durch England gekommen. Und zwar aufgrund eben dieses Sachverhalts. Man kommt als Ossi, wenn Sie so wollen, in den frühen 90er Jahren nach England, also in den akademischen Bereich, lehrt dort in der Germanistik und wird natürlich gebeten, ja, dann lehre doch DDR-Literatur. Das leuchtet ja irgendwie ein. Und da ich zu denen gehöre, die finden, dass Lehre und Forschung zusammengehören, habe ich dann natürlich angefangen, über DDR-Autoren zu forschen. Das hat mich dann eigentlich immer weiter reingezogen, und bin eigentlich von einer, ja, wie soll man sagen, von einer Anfangsthese, eigentlich eine These, die überall tönte, nämlich jetzt wird alles anders und so weiter und so fort, ne? Die Leute müssten sich neu erfinden, sie müssten ganz anders schreiben und, und. Also von dieser Anfangsthese ausgehend mir die Sachen angeguckt und habe ja mehr oder weniger meine eigene oder meine übernommene Ausgangsthese widerlegt, gefunden, einfach bei einer ruhigen und in der Tat vom Abstand gespeisten ruhigen Lektüre. Und das finde ich schon immer noch spannend. Deswegen ist es auch in Ordnung, drüber zu reden.
Also das reduziert sich ja dann auf einen Satz im Buch, nämlich dass die Wende für diese Autoren im Grunde, was ihre Ästhetik, was ihr Schreiben angeht, was ihre Themen angeht, keine Rolle gespielt hat oder keine besondere Rolle gespielt hat, dass es ein bisschen die Figuren verändert hat, aber auch nur ein bisschen. Sodass man dann rückwärts geblickt den Blick auf die Zeit der DDR, als diese Leute in der DDR schrieben, hat, wie werden die sozusagen zeitlose, sagen wir mal, bürgerliche Literatur geschrieben haben in einem Land, das anders politisch ausgerichtet war? Kann man das so sagen?
Das war die Intention nicht, die dahinter steckt, sondern die Intention war zu zeigen, inwiefern sozusagen in einem System Denken und Sehen gelernt wurde, und diese Fähigkeit zu denken und zu sehen und das natürlich also in ästhetische Strukturen zu transformieren, anhaltenden Wert hat und also auch in der neuen oder anderen Gesellschaft, ja, von anhaltendem Wert ist. Also es geht mir nicht sozusagen um eine komplette Entpolitisierung der Geschichte, aber es geht mir darum, sozusagen Politisierung nicht alles überschatten zu lassen, ja, und sozusagen Politisierung, die ja im Moment vielleicht nicht mehr ganz so schlimm oder im Moment vielleicht wieder wegen der 20 Jahre Mauerfall mehr oder weniger in Verurteilung oder Gutheißen und oder Verurteilung, aber eins von beidem ausschlägt, ja, und den Blick auf die Literatur verhindert.
Okay, also dieses Argument, das bringen Sie auch, dass es ja einen bestimmten Diskurs über die DDR-Literatur Anfang der 90er Jahre gab, der sehr stark moralisch war. Ich glaube, alle, die damals die Zeit und die FAZ gelesen haben, haben das mehr oder weniger widerlich gefunden. Ich kenne überhaupt niemanden, der das irgendwie toll fand. Und ich habe die Zeitung abbestellt damals, nachdem Ulrich Greiner was über Christa Wolf schrieb, ja, weil es einfach, wusste gar nicht, dass man solche schlechte Texte drucken darf. Aber das ist, jetzt sollten wir vielleicht erstmal, bevor wir weiter diskutieren, das ist ja natürlich ein sehr großes Thema, und Sie behandeln es gar nicht in der ganzen Größe, sondern Sie behandeln es exemplarisch an einigen Figuren. Die sollte man jetzt einfach mal nennen. Frau Albert schlägt schon mal auf und macht das vielleicht in der Reihenfolge der Kapitel.
Danke. Ich bin die Spezialistin für genaues Lesen, wie ja jedermann weiß.
Der Kapiteltitel.
Oh, es könnte sein, dass es in dieser Saison zu Mord und Totschlag kommt. Ich sehe das schon. So, also Ihr Kriterium, Ihr Auswahlkriterium ist ja Autoren, die in der DDR Autorstatus gewonnen haben. Ja. Und das heißt, also da fallen ja erstmal ganz viele weg. Darüber müssen wir uns noch unterhalten. Und vorhanden sind ganz verschiedene, sehr bekannte, fast unbekannte, also Christa Wolf, Klaus Schlesinger, Ulrich Plenzdorf, Irina Liebmann, Christoph Hein, Angela Kraus und Kerstin Hensel. Das ist ja schon eine ziemlich wilde Mischung. Ja. Wie sind Sie da hingekommen?
Ja, also Kriterium, natürlich gehen einfach auch pragmatische Erwägungen rein, über wie viele Autoren kann man überhaupt in so einem Buch schreiben. Dann kommt ein Verlag und sagt, kürzen Sie das bitte noch, das kommt auch noch dazu. Verlage haben ja so Ideen darüber, wie gut sich Bücher welcher Stärke verkaufen und ein Buch. Also dieses Buch musste unter 300 Seiten haben, um sich besser zu verkaufen.
Also diese Aussage also, jetzt schon nach 10 Minuten Diskussion zu haben, ist schon ein tolles Ding. Ja, ist vielleicht doch auch sehr englisch, eine vollkommen pragmatische Einstellung.
Das ist aber ein deutscher Verlag.
Ja gut, aber sozusagen vor dem Hintergrund, dass Sie ja schon das Wort DDR-Autoren nehmen, müssen Sie schon noch ein bisschen was mehr sagen.
Ja, das habe ich auch vor. Aber ich wollte nur sagen, das kommt natürlich auch rein. Und dann ging es mir tatsächlich darum, ein ganz breites Spektrum aufzumachen. Es war eine denkbar einfache Definition von Autorschaft. Ja, also gesagt, jeder, der sozusagen in der DDR angefangen hat zu veröffentlichen. Ja, also so habe ich einfach Autorschaft definiert. Sprich, Ingo Schulze hat gewiss schon zu Ostzeiten geschrieben, ist keine Frage, aber er hat da noch nicht veröffentlicht. Kerstin Hensel hat 1988 ihre erste eigenständige Veröffentlichung in der DDR gehabt und also qualifiziert sie sich somit für meine Definition. Und dann ist einfach auch die Frage, wie weit kann man überhaupt zurückgehen, nämlich wer lebt lange genug, um deutlich, also über das Ende der DDR hinaus zu schreiben, um also wiederum zum Vergleich anzustehen. Insofern hat sich Christa Wolf, wobei ja die Generation der 29er ohnehin so wichtig ist, irgendwie auch angeboten. Ja? Somit hatte ich meine beiden meinen Anfangs- und meinen Endpunkt, und dann habe ich sozusagen dazwischen gesucht, dass die Abstände einigermaßen ausgeglichen sind, aber auch nur einigermaßen, denn es ging mir dann wirklich darum, sehr verschiedene Schreibweisen zu finden und eben auch eine gesunde Mischung zu finden aus Leuten, die sehr bekannt sind und aus Leuten, die nicht so bekannt sind. Das fand ich schon wichtig.
Für wen ist die Mischung gesund?
Für mich, als eine, die auf so ein Feld guckt. Ja. So. Also ansonsten gerät man zu schnell letztlich in so ein Fahrwasser.
Ich habe jetzt die Lebensdaten nicht so ganz präsent, aber Hans-Joachim Schädlich, warum ist der nicht dabei?
Wäre der das ist Zufall, doch, der wäre genauso. Es gab viele.
Zum Beispiel nicht dabei? Wer hat es gerade nicht geschafft?
Also Schädlich ist nicht dabei, Günther de Bruyne ist nicht dabei. Ja, so, Helga Königsdorf ist nicht dabei, hatte ich auch mal mit in Erwägung gezogen. Brigitte Burmeister, die hat allerdings relativ spät zu DDR-Zeiten, aber trotzdem. Ne, also es gibt, ich hatte einen ganzen Stapel von Mappen liegen mit sozusagen Autoren, die ja, potenziell genau da reinfallen. Und dann hat das natürlich auch was mit Vorlieben zu tun, das ist ja klar. Mhm. Ja.
Und auch mit der Tatsache, dass Sie eventuell diese Figuren im Unterricht auch etwas ausführlicher behandeln wollen, weil Sie daran viel zeigen
beziehungsweise
können.
Behandelt habe, ja, natürlich. Mhm. Ja, das ist richtig.
Ich bleibe nochmal bei diesem etwas misslichen Thema, wer fehlt. Das ist ja der Lieblingssport bei jedem Buch und jedem Lexikon, wer alles nicht vorkommt. Mhm. Und mir scheint aber diese Entscheidung, dass die in der DDR publiziert haben müssen, auch schon sehr fragwürdig, denn das wissen wir ja auch. Es gibt bedeutende DDR-Autoren, die dort nie publiziert haben oder nur im Westen oder überhaupt nie. Also sie blenden ja dann schon alle die, ich sage es jetzt mal in Anführungszeichen, die nicht so erfolgreichen oder die missliebigen, die blenden Sie ja aus durch Ihr Kriterium.
Ja, das ist richtig.
Kann man da ein paar Namen nennen?
Ja, Wolfgang Hilbig zum Beispiel, Gerd Neumann, Leute, die also heute
Neumann ist 89 noch erschienen.
Ach ja, aber ja. Und man könnte sich ja auch mal ganz anders überlegen, müssen das jetzt 7 Autoren sein? Man hätte das ja alles vollkommen anders anlegen können.
Ja, das ist richtig. Ich habe mal versucht, gar nicht über Autoren zu arbeiten, sondern über Themen. Also das Ganze über Themen zu sortieren, das ist einfach zu unübersichtlich geworden und die Gefahr der Wiederholung war zu groß. Also da kommt Pragmatik wieder rein. Das war mir
Schluss
nicht mehr.
Im Schluss haben Sie diese Themen oder so. Dann sagen Sie, dass Christoph Heinen von der Geschichte nicht loskommt und da einen Blick auf die Vergangenheit wirft und so weiter. Ja. Da kommen die Schriftsteller schon fast wie Wissenschaftler vor. Die haben dann Themen, behandeln dieselbe. Und jetzt nochmal auf die Frage zurückzukommen, Produktion oder Veröffentlichung schon in der DDR. Mhm. Sie halten sich da auch relativ formal und äußerlich und liebe Zeit, irgendein Kriterium muss man haben an die Jahreszahl. Aber Sie interessieren sich eigentlich nicht für den Kampf, der hinter dem Produktionsprozess eventuell stand. Also Sie sagen gelegentlich etwas, das zur Zensur verzögert hat oder dass es da Schwierigkeiten gab. Aber die Produktion geschieht bei Ihnen doch so in goethischer Unschuld. Irgendwann haben die halt ein Buch rausgebracht.
Zur Produktion, also sowohl sozusagen zu den Produktionsbedingungen als auch zu den Bedingungen der Lesegesellschaft, DDR, Zensur und so weiter und so fort, sind in den Jahren, bevor und während ich das geschrieben habe, einige Bücher entstanden, sodass ich das Gefühl hatte, das wäre Eulen nach Athen tragen oder würde beziehungsweise sagen, meinen Ansatz einfach nur verkleistern. Und das wollte ich nicht. Dann fand ich, da muss man nur verweisen und dann sollen die Leute diese Bücher lesen, denn das sind zum Teil sehr gute Bücher.
Ja. Also ich bin sicher nicht ein so genauer Leser wie Frau Albert, aber ich habe das doch sehr vermisst, dass Sie sich ein bisschen verteidigen, dass Sie ein bisschen erläutern, was Sie nicht machen und vielleicht auch die Literatur angeben. Sie haben sehr wenig andere Literatur angegeben, auch sehr wenig, erstaunlich wenig sozusagen kritische Stimmen, böse oder positive zitiert, nur so ganz sporadisch und konzentrieren sich in ihren Skizzen wirklich auf die Werke, haben dann einen sehr klassischen Duktus, wo Sie Zitate haben, dann referieren Sie, dann haben Sie kleine Zusammenfassungen, dann gehen Sie weiter. Man liest sich ein, ich sage gar nicht, dass mir das Verfahren missfällt, ich sage nur, dass es sehr immanent ist und mit Absicht so zu sein scheint, sodass man im Grunde durch Ihre Rede gar nicht einen aus dem Werk heraustritt. Das soll auch keine Absicht, also das soll Absicht sein, dass man das nicht tut. Man bleibt mit diesen Autoren und kriegt sie in einer pädagogisch sozusagen einleuchtenden Kohärenz vorgeführt. Sie werden sehr, ich will nicht sagen problemfrei, aber sie werden fast monothematisch gemacht. Also zum Beispiel Irina Liebmann, die ich überhaupt nicht kenne, nicht gelesen habe, habe ich aber ihr Kapitel sehr, sehr, sehr gut gefunden, wo sie dann etwas sagen über Berlin als diese Stadt, die gleichzeitig ein Seelenschauplatz ist, für ihre Figuren und auch für ihre eigene Subjektivität. Das Wort benutzen sie auch sozusagen, als ob es nie eine Postmoderne gegeben hätte.
Ja, da kann ich auch gern was zu sagen.
Ja, ne? Also diese Immanenz, dieses quasi natürliche Erzählen, ist das so eine angemaßte Unschuld oder ist das eine es ist ein bewusstes Verfahren, irgendetwas zu unterlaufen, was heute so als kritischer Diskurs gilt.
Es ist ein ganz bewusstes Verfahren, das zu unterlaufen, was heute als kritischer Diskurs gilt, das ist richtig. Und das hat sicherlich auch mit eigener Biografie und Sozialisation zu tun und damit, man kann sich ja nicht rausnehmen aus der eigenen Arbeit. Ne? Und damit, dass ich natürlich, sagen wir mal, meine Jugend, mein Studium, meine Sozialisation auch als eine Zeit verstanden habe, in der ich versucht habe, mich als Subjekt zu konstituieren, ja? Und fand das überhaupt nicht lustig, ja? Dass das alles beliebig sein soll. Und glaube also, dass, ja, Sie können, wegen mir können wir sagen, dass das sozusagen klassischer, ja, und klassisch moderner Ansatz ist, der nochmal stark gemacht wird, ja, gegen einen postmodernen Ansatz, der den ja vom Tisch schiebt, ja.
Ja, was ich ja selten tue, also ich verteidige sie jetzt auch mal. Und zwar sind ja gerade in angloamerikanischen German Departments DDR-Texte Jahre und Jahrzehnte lang fanatisch gelesen worden. Also angefangen von Brecht über Heiner Müller und sonstige, um sich eine marxistische Identität zu verschaffen. Und gut, das klappte dann nicht mehr. Danach kam noch ein wenig Feminismus, was zum Teil auch heute noch so ist in mancherlei Departments. Insofern kann ich das sehr gut nachvollziehen, dass Sie sagen, ich will das jetzt ideologiefrei machen. Ich weiß nicht, ob was Ihre Kollegen in England eigentlich zu Ihrem Ansatz sagen.
Es ist nicht gefördert worden.
Finanziell oder ideell oder gar
sowohl
nicht?
Als auch.
Ja. Also man sowohl erwartete schon eine Stellungnahme von Ihnen.
Ja. Ja. Mhm. Ja.
Ja. Also insofern kann ich das gut nachvollziehen, dass man sich dieser Stellungnahme verweigert. Andernteils, jetzt ist Schluss mit der Verteidigung, andernteils nehmen Sie sich, also für mich, die nicht besonders interessanten Autoren, aber das ist natürlich ein Geschmacksurteil. Mhm. Also mit einem Hilbig und der Postmoderne wären Sie dann, glaube ich, ein Stück weitergekommen. Aber der fällt dann wieder durch Ihr Raster.
Der fällt durch mein Raster, ja. Nicht, dass ich den nicht interessant finde.
Ach. Ja, denn das heißt schon, dass wir doch ein recht harmonisches DDR-Bild kriegen.
Ja, es ist natürlich der Versuch, DDR-Autoren stark zu machen, ja, gegen etwas, was immer noch sozusagen gegen DDR-Literatur, nicht nur Autoren, sondern ihre Literatur stark zu machen, gegen etwas, was immer noch dagegen angeschwemmt ist und natürlich aus der englischen Erfahrung. DDR-Literatur muss man, weil sie DDR-Literatur ist, politisch lesen und nur politisch lesen und nichts anderes. Man kennt, man sieht sie eigentlich nur als Steinbrüche an, sozusagen die Informationen darüber geben, wie die Leute im Osten gelebt haben, unter welchen Repressalien und. Ästhetische Qualitäten spricht man ihr per Definition nicht zu, denn dafür war sie nicht da. Ja, so, also das habe ich jetzt sehr stark so formuliert, aber darum, dagegen ging es. Ja, verdammt nochmal, so ist das nicht. Ja, so.
Ja, ich frage mich nur, ob dieses Verfahren, was Sie wählen, ist vielleicht schriftstellerisch gerechtfertigt. Mhm. Als Literaturwissenschaftlerin, denke ich, können Sie nicht einfach die Leserschaft dieser Autoren in der DDR-Zeit ihres Subtextes berauben? Das tun Sie schon. Also ich habe neulich im Radio eine zweistündige Sendung mit Christoph Hein und dem Regisseur, dessen Name mir jetzt entfallen ist, von der Ritter der Tafelrunde oder wie das heißt, das Stück, was da 89 in Dresden aufgeführt worden ist. Und in 2 Stunden intensiver Auseinandersetzung und heftiger Erinnerung an dieses großartige Ereignis waren, ich habe da lange zugehört, weil ich das unbedingt wissen wollte, wie denken diese Beteiligten heute darüber, sind dann mal kurz 3 Sätze zur politischen Bedeutung gefallen. Mhm. Also und zwar deswegen, weil diese Beteiligten auch noch heute, 20 Jahre später, das alles noch so präsent hatten und noch so auch in der politischen Bedeutung irgendwie jedes Satzes, jeder Pause und so weiter drin waren, dass sie das glaubten, gar nicht explizieren zu müssen. Ja, das fiel dann die ziemlich banale Erklärung, dass ja die Gefahr bestanden hätte, das Politbüro hätte sich in dieser Runde der auf der Bühne versammelten Politiker irgendwie wiedererkennen können. Und wie das dann sozusagen den Zensoren ausgeredet worden ist, dass dem so sei. Und natürlich bestand aber schon das Spiel des Zuschauens darin, solche Parallelen zu sehen, auszublenden, überhaupt ein kritisches Verhältnis da herzustellen. diese Arten der Lektüren, diese Art des Aufrührens durch Literatur, ja. Gerade auch wenn Biografien erzählt werden, und sie betonen das sehr stark immer, sie blenden auch manchmal die realen Biografien und die Figuren ineinander, das scheint für sie ein sozusagen unproblematisch erzählbares Motiv zu sein, oder es funktioniert bei einigen Figuren, die sie da haben.
Wenn ich glaube, dass die Autoren das tun.
Ja, also genau.
Das ist für die Autoren ganz wichtig.
Ja, also sozusagen biografisch gehen sie dann aus den Romanen in die realen Figuren manchmal hinein, aber sie gehen nicht aus den Werken historisch heraus. Nicht mal in die Hörerwartung, Leseerwartung der damaligen Zeit. Die ist bei ihnen auch abwesend. Also es ist so, wie wenn es die DDR als ein Staat, eine Gesellschaft, in der die Literatur mit bestimmten Erwartungen vielleicht auch überfrachtet war, nicht gegeben hätte. Es ist sozusagen diese Autoren, die sie schildern, die haben immer schon für die Bundesrepublik geschrieben, ja, und konnten das halt aus Grund bestimmter örtlicher Gegebenheiten nicht so richtig. Also ich überzeichne jetzt, aber ich kämpfe einfach mit dieser Annullierung dieser historisch-politischen Wende.
Und ich kämpfe mit diesem absoluten Einander-Entgegensetzen, mit diesem Schwarz-Weiß, und die DDR, der Osten war irgendwas Vormodernes, weiß der Geier was.
Das habe ich jetzt alles überhaupt nicht gesagt.
Ja, ich weiß. Ja, aber ich habe da andere Gegner, das mag sein, aber das steckt dahinter. Ja? Also, dass auch man glaubt, dass da was weiß ich, was für ein Leben stattgefunden haben mag, was sozusagen von der modernen Industriegesellschaft des späten 20. Jahrhunderts meilenweit entfernt war. Und das war es nicht. Ja, darum geht es mir, das Gegeneinander transparent zu machen, das Leben in der DDR und die Erfahrungswelt DDR transparent zu machen gegen die Erfahrungswelt Westen. Ja, natürlich, ja, ich habe Studenten, die mir in Vorträgen über die DDR erzählen, da gab es kein fließendes Wasser, sicher. Ja, wunderbar.
Englische Studenten.
Nein, deutsche Erasmus-Studenten.
Oh.
Ich bin im Westen groß geworden, das ist ja, glaube ich, jetzt schon hinreichend klar geworden. Ich habe sehr viel DDR-Literatur gelesen. Mein erstes Seminar war über Uwe Jonsson. Mhm. Ich hatte vorher schon Christa Wolf gelesen, Franz Hümann, Christoph Hein ganz besonders gerne und lange. Aber auch seitdem, Willenbrock finde ich auch einen sehr guten Roman. Ich kann das eigentlich indirekt bestätigen, weil ich habe diese Literatur keineswegs aus einem fremden Land empfunden.
Ja.
So. Trotzdem war es ein zusätzlicher Anreiz, diese Texte zu lesen, weil ich wusste, dass sie, wenn man so will, unter verschärften Bedingungen entstanden ist, unter sozusagen akuter Aufmerksamkeit hergestellt worden sind, wo um Worte gekämpft wurde, in einer Weise, wie das im Westen vielleicht gar nicht mehr der Fall war.
Ja. Weil sich niemand drum schert.
Ja, so würde ich es nur auch wieder nicht ausdrücken, aber wo es auf alle Fälle eine größere Lässigkeit und Libertinage gab, auch im Ausdruck. Es war diese hoffnungslose Verliebtheit in diese sich selbst komplizierenden Menschen wie Heiner Müller, ja, zum Beispiel, diese sozusagen wandelnden Metaphysiker mit poetischen Schwingen, die im Westen aberwitzig verehrt wurden, mit denen hatte ich, außer wenn sie mal so nette Sprüche abgesondert haben, ehrlich gesagt viel weniger anfangen können. Ja? Also dieser Spruch von Heiner Müller, wenn er morgens nach einer durchzechten Nacht in den Spiegel guckt und dann sagt, kenne ich nicht, rasiere ich nicht, den zitiere ich öfter. Ja? Aber aus Germania Tod in Berlin zitiere ich jetzt nicht. Ja? So. Also das heißt, mir ist eigentlich sind die Figuren, die Sie kennen und die Sie herausstellen, sind mir auch schon in diesem Sinne als hohe Literatur, als wirklich eminent wichtige Texte schon in gewisser Weise vertraut. Ich bin jetzt wirklich kein sehr guter Leser. Und trotzdem würde ich von einer Literaturwissenschaftlerin erwarten, dass sie das diskutierend anspricht. Und das nicht mal das tun sie. Sie tun es zu wenig. Also eben sind sie sehr engagiert gewesen, aber dieses Engagement auch gegen diese, was weiß ich, Leute, die man mit mir verwechseln kann, ist in diesem Text weder vorne noch hinten zu sehen.
Ja,
das finde ich schade.
Ja, zwei Dinge vielleicht. Zum einen, und sicherlich bin ich da recht altmodisch, obwohl er immer mal wieder modern wird. Also ich mag Benjamin sehr, und in seinem Wahlverwandtschaftenaufsatz trifft er diese Unterscheidung zwischen einem, wie nennt er denn das, Realitätsgehalt und Wahrheitsgehalt eines literarischen Textes das finde ich immer noch ganz zutreffend. Also so da, das nehme ich als Kriterium sogar für den literarischen Wert von Texten. Ob es also über den Realiengehalt hinaus, also das, was ich jetzt heute hier erlebe, was ich auf etwas beziehen kann, ja, sei es zu der Zeit im Osten, sei es bei Hein, die Ritter der Tafelrunde oder beim, weiß nicht, die Aufführung vom Akku, ja, wo es diesen Setzsatz gab oder diesen gestrichenen Satz, ich habe keine Botschaft. Ne, und der Schauspieler geht an die Bühnenkante vorne und guckt ins Publikum rein und natürlich weiß das Publikum, welcher Satz jetzt kommt. Ja, dass also über all das hinaus, ja, in diesem Text, das bleibt, was Benjamin Wahrheitsgehalt nennt, was den Text damit qualifiziert, nicht nur zur selben Zeit an anderen Orten, sondern zu anderen Zeiten gelesen und von den Lesern auf ihre Art intensiv verstanden zu werden. Ja? So das war, das glaube ich, war ein großer Impuls von mir, das zu zeigen und das besonders stark zu machen. Und dagegen habe ich tatsächlich vieles andere zurückgenommen, weil ich, wie gesagt, glaubte, dass das zur Genüge, wenn nicht zum Überdruss, diskutiert sei. Ja, und jetzt meine zweite Bemerkung ist mir jetzt entfallen, Entschuldigung.
Na, ich mache dann erstmal weiter. Also ich hebe noch mal zu einer zweiten kurzen Verteidigung an, die wird aber auch nur kurz bleiben, denn das weiß man jetzt auch aus Publikationen hier von Leipziger Kollegen, wenn man jetzt zum Beispiel Zensurakte nachvollziehen will, und das ist ja gemacht worden, dann wird aus dem 200-seitigen Buch von Volker Braun, das da heißt Hin zu Kunze-Roman, ein 600-seitiges Buch mit Stasi-Unterlagen und Zensurakten und so weiter, das hat dann den schönen Titel Ein Oberkunze darf nicht vorkommen. Also diese Art von Arbeiten, glaube ich, würde auch niemand von Ihnen verlangen. Und insofern sehe ich das jetzt nicht so sehr als Problem. Was ich allerdings, Verteidigung zu Ende, als Problem sehe, so wie Sie argumentieren, braucht man eigentlich überhaupt noch die Kategorie DDR-Literatur? Und da sagen Sie oder mogeln Sie sich schon so ein wenig auf Seite 17 ungefähr davon, indem Sie irgendwann mal sagen, ja, brauchen wir sie denn schon? Irgendwie schon.
Tja, das sage ich nicht. Ich sage, dass es so einen Konsens gibt. Ich moge mich raus insofern, als ich sage, die Diskussion rolle ich jetzt hier nicht auf und steige nicht ein und fasse die dann mehr oder weniger flapsig zusammen, ja, in einer Art Zitat irgendwie schon. Ja, das ist richtig. Denn das, glaube ich, ist tatsächlich ein neues Buch. Ja, inwieweit... Also der Zusammenhang von wie soll man das nennen, Ästhetik, ja, und Erleben, ja, also inwieweit meine jetzt recht pragmatisch angelegten Kategorien, Sozialisation, da hatten Sie völlig recht, warum dann nicht die in der DDR sozialisiert sind, aber nicht in der DDR veröffentlicht haben, sei es aus Zensurgründen, sei es rein zeitlich gesehen, ja, so inwieweit diese Dinge tragen, um etwas was Zusammenhängendes zu konstituieren. Ne? So, und ich, ja, insofern mogle ich mich da raus, weil mir das hier zu weit geht und sage einfach, was wir aber sehen können, also aus Befund exemplarisch an meinen 7 Autoren, und dann ziehe ich am Ende noch ein paar andere mit rein, ist, dass es da so ein Feld von Verweisungszusammenhängen gibt. Ja, also dass es gemeinsame Themen gibt, dass diese Themen mehr oder weniger wie Bälle hin und her auch, ne, geworfen werden, so eine Art Ping-Pong, dass man aufeinander verweist, so eine Art, ja, stille Post oder nicht ganz stille Post.
Ja, Sie ja ein Buch zitieren.
Ja, genau, in dieser Literatur.
Ich weiß leider gerade nicht den Autor, den müssen wir...
Also Roland Berbig ist, genau. Und noch jemand, ich weiß aber jetzt nur, ja. Roland Berbig als, ja, Herausgeber.
Und stille, ja, Post gemeint übrigens ja als Kontakte zwischen Ost- und Westschriftstellern, ja, auch, ja, zu härtesten Mauerzeiten, ja. Also das unterschätzt, ja, man auch, was da alles denkbar,
ja,
war.
Ja, ja, ja. So, also soweit kann ich in dem Buch gehen, zu zeigen, dass es dieses sozusagen intertextuelle Verweisungssystem, dieses intertextuelle Netz, wenn Sie so wollen, gibt, und zwar eben auch über 89 hinaus. Und der Ausblick ist ja aber dann schon mehr oder weniger, das bedeutet nicht, dass ich meine, dass das immer so bleiben wird. Es geht natürlich um nicht um eine Generation, aber um eine, sozusagen eine Reihe von Generationen. Ne? So die, aber irgendwann wird das nicht mehr vorhanden sein. So.
Ja, da müsste man auch nochmal nachfragen. Ich finde diesen Generationsbegriff insofern schwierig. Da setzt er nun immer voraus, Menschen, die ungefähr zur gleichen Zeit geboren waren. Da haben Sie mit 29 ihr einiges erwähnt, was Sie nochmal genauer sagen sollten. Die haben dann auch einen gemeinsamen Erfahrungshintergrund. Ja, ist denn das eigentlich so?
Nein, ich sage, der Generationsbegriff greift hier nicht. Das sage ich auch, glaube ich, in der Einleitung, weil es sich um Vertreter mehrerer Generationen handelt. Ne? Also Generation, wenn man das mit Dürkheim oder was weiß ich, wie sozusagen definiert über ein gemeinsames Grunderlebnis, ja, dass dann Lebenseinstellungen und Handlungsmechanismen prägt, dann kann man das hier überhaupt nicht ansetzen, sondern bestenfalls dahingehend zu sagen, das ist eine Reihe von Generationen. Es handelt sich hier also um mehrere Generationen, wenn wir so wollen.
Was ist jetzt mit denen, die 1929 geboren sind? Das hatten Sie ungefähr im ersten Drittel gesagt, die seien besonders wichtig.
Einfach, weil das für sowohl die Ost- als auch die westdeutsche Literatur sozusagen die konstituierende Generation ist. Ja gut, das hat auch einen historischen Hintergrund, also Böll und Christa Wolf. Mhm. Es gibt noch mehrere andere, die man da anlagern kann. Das ist die Generation, die, glaube ich, sozusagen die Nachkriegsdeutschländer kulturell, intellektuell sehr stark geprägt hat. Deswegen hatte ich das einfach so.
Ja, ich finde das jetzt gut, dass Sie Böll reinbringen, denn das ist so eine Idee, die ich die letzten Jahre hatte. Eigentlich ist Christa Wolf der Böll der DDR.
Ja, das habe ich schon oft gehört.
Schade, ich dachte jetzt, es sei originell. Also da würde ich dann denken, dass auch, vielleicht jetzt nicht Sie mit diesem Buch, aber dass man zukünftig viel mehr solche Querverbindungen analysieren sollte. Und vielleicht, weil das nun sehr unbekannt ist, würde ich ganz gerne Irina Liebmann von Ihnen mal vorgestellt bekommen, denn ich glaube, das ist jetzt für alle Anwesenden neu.
Aha.
Ja, denke ich mir. Wir haben ein Publikumsmikrofon. Nein.
Nein. Also über das Irina Liebmann-Kapitel habe ich mich im Nachhinein ja sehr gefreut, muss ich zugeben.
Eigenes Kapitel.
Über mein eigenes Kapitel muss ich ganz unbescheiden zugeben. Als ich das Buch geschrieben habe, gab es dieses letzte Buch von ihr, also es wäre schön, mein Vater Rudolf Hernstadt noch nicht. Ja? Und das war in dem Sinne auch nicht abzusehen. Die Freien Frauen war das letzte, was bis dahin erschienen war. Und ich habe in meinem Kapitel gezeigt, wie also, und zwar mit so einem ganz kleinen Haken eigentlich angefangen in Berliner Mietshaus, dann, also die Arbeit an Berliner Mietshaus hat eine Frage aufgeworfen, nämlich sozusagen das Verschwinden der jüdischen Nachbarn aus diesem Haus oder auch aus dieser Gegend, das bei ihren Befragungen, bei ihren Interviews, die sie mit diesen Leuten geführt hat, mit den Bewohnern dieses einen Hauses, natürlich immer so weggedrückt wurde. Ne? So, und das hat sie bewegt, sie behauptet, das habe sie gewundert und sie hat dann angefangen mit einer großen Recherche, sie wollte sozusagen einen Gesellschaftsroman schreiben, so nennt sie das selber, zur Geschichte des Berliner Scheunenviertels, ja, was das für ein buntes Viertel war, wie integriert die deutschen Juden dort waren und so weiter und so fort. Hat also in Archiven gesucht, natürlich auch ganz viel Baugeschichte studiert, all diese Geschichten und hat auch wieder hat Briefe gelesen, Nachlässe aufgesucht und Leute befragt, ne? Und ist mit diesem Material nicht zurechtgekommen. Das hat sie dann später, 2003, bin mir nicht ganz sicher jetzt, sozusagen als Materialsammlung mit den Fotos, die sie damals gemacht hatten, alles und mit einem einführenden Essay veröffentlicht. Ja, aber sie ist zunächst mal mehr oder weniger an diesem Projekt. Da sind zwei kleine Sachen draus entstanden, kurze Textrecherche zum Beispiel, an diesem Projekt als großem Projekt gescheitert. Und ich versuche in meinem Kapitel zu zeigen, was da eigentlich abläuft, dass da nämlich eine Erkenntnis sozusagen gewachsen ist, dass sie selber von der Geschichte ihres Vaters abgeschnitten ist. Das heißt, dass sie eigentlich ein eigenes Trauma damit entdeckt hat in dieser Recherche, dass die Recherche deshalb zunächst gescheitert ist und dass dann nolens volens In alle literarischen Texte, die Kurzgeschichten 1990 mitten im Krieg und dann in Berlin und die freien Frauen, also nicht alle literarischen Texte, aber eine Abfolge von literarischen Texten von ihr, sozusagen dieses Trauma nach und nach aufarbeitet. Ja? Also zunächst mal die Erkenntnis natürlich des Traumas, ja? Also dieses mitten im Krieg, sicher, das heißt auch mitten im Kalten Krieg, das heißt aber auch eine Person mitten im Krieg mit sich, ja. Die Erkenntnis, dann in Berlin die Erkenntnis dessen, sozusagen, was da als Ursache liegt, nämlich dieses Abgeschnittenwerden vom Vater. Da hat sie sehr, sehr starke Bilder. Die Hand des Vaters, an der sie als Kind gelaufen sei, eben also spazieren gegangen sei, erkennt sie, ist eine tote Hand. Und ihr liegt dann als erwachsene Frau, Schriftstellerin, es ist immer eine autobiografische Heldin, liegt die tote Hand des Vaters auf der Schreibmaschine. Ja? So, und das zieht sich also durch. Und dann in dem Roman Die freien Frauen, das kann man auch aus Interviews dann noch sehr schön belegen, in dem es eigentlich um was ganz anderes gehen sollte, nämlich um die Situation von arbeitenden, emanzipierten Frauen in der DDR. Ja, Mütter mit dem schlechten Gewissen, mit den Schlüsselkindern und all diesen Geschichten. Das, was im Titel ja als Thema gegeben ist, Die freien Frauen, das ist mehr oder weniger in Randbemerkungen verschwunden, denn sie hat noch, ja, sie hat sich noch nicht an diesem Thema, an diesem Vaterthema sozusagen genügend abgearbeitet, ja, sodass also die Heldin der freien Frauen dann es das unternimmt, was ihre Vorgängerinnen noch nicht unternommen hatten, nämlich tatsächlich die Geschichte des Vaters aufzusuchen, zum Teil tatsächlich historisch mit Archivmaterial, mit Befragungen, zum Teil imaginativ, ja, und in der sozusagen Logik des Romans, Die freien Frauen, wird sie von der falschen zur richtigen, indem sie endlich sozusagen diese Connection, diese Verbindung mit der Geschichte des Vaters und also ihrer eigenen Geschichte hat. Ne? Und dann habe ich mich natürlich sehr gefreut, als dieses Buch Wäre es schön gekommen ist, in dem Irina Liebmann übrigens im Vorwort selber sagt, ne? Ja, das hat sich eingeschrieben in mein Werk. Ja? Das war immer da, ja? Und ich musste jetzt irgendwann das einfach abarbeiten und ich musste dieses Buch hinlegen. Und sie sagt auch in Interviews, dass es ein ungeheuer schweres Buch für sie war, vielleicht das schwerste, das sie geschrieben hat, dass es sie aber auch in ihrer nicht nur menschlichen natürlich, sondern ästhetischen Entwicklung ungemein weitergebracht hat. Ja, sprich, ich habe sozusagen etwas vorausgesagt, was dann so in dem Sinne eingetroffen ist.
Also Sie, ne, glauben so an das Autorsubjekt, das haben wir jetzt schon,
ja,
festgestellt.
Ja, natürlich, das habe ich ja nun schon deutlich gesagt.
Ja, das haben wir jetzt schon verstanden.
Naja, das ist eine Bemerkung, da möchte ich kurz nochmal nachfragen, weil das ist, das sagt jetzt auch sehr viel über Sie aus. Ja? Sie haben ja schon verschiedentlich angedeutet, wie einsam der Posten ist, auf dem Sie kämpfen, wie stark das Bedürfnis ist, auch Ihre eigene Biografie in und vielleicht frühen sozusagen Erfahrungen da vor gewissen Verstellungen, die gerade im akademischen Bereich häufig und billig zu haben sind, zu retten. Und dann haben Sie diese merkwürdige Freude der Übereinstimmung, die eine andere Person betrifft, die Sie auch hätten sprechen können. Die Sie hätten.
Wie meinen Sie das, dass ich Sie hätte sprechen können?
Die Sie hätten. Also, wir haben vorhin darüber gesprochen, dass Ihr anderes Gebiet das 18. oder das 19. Jahrhundert ist. Mhm. Und dort, das habe ich jetzt noch nicht gelesen, das habe ich nur zur Kenntnis genommen, dass Sie eben auch als Literaturwissenschaftlerin arbeiten. Und ich wollte nochmal auf diese Figur von diesem Abstand kommen, den Sie selber haben. Also diesen Abstand, den Sie den Figuren auch gegenüber selber haben. Ist das ein Abstand des Respekts auch, also der Rekonstruktion, ist es eine Rettung so im lessingschen Sinne, ja, dass man die eigenen Intentionen vor den Verstellungen der Zeit herausholt? Und ist das nicht ein sozusagen auch ganz bewusst, wie soll ich sagen, also einsam fällt mir jetzt nur immer wieder ein, aber sozusagen ein fast kommunikationsverweigerndes Geschäft. Ich mache das für mich so.
Das glaube ich nicht.
Sagen Sie doch was.
Also ich glaube, es ist eine Achtung vor dem Text. Ja? Also es nützt mir überhaupt nicht, und das machen Sie, ich sage wieder, ich bin auf einsamen Posten, das stimmt so nicht. Ja? Aber ich übertreibe und sage, das machen Sie alle. Christa Wolf hat da und da, dann und dann gelebt und also. Ja, das so. Und jetzt auch bei dem Liebmann-Kapitel, ja, es hätte mir nichts genützt, Frau Liebmann ja, zu befragen, haben Sie denn noch vor, so etwas zu schreiben? Oder wie sehen Sie denn das? Oder finden Sie, dass Sie jetzt mit Ihrem Vater fertig sind? Das interessiert mich ja eigentlich nicht. Mich interessiert, was Ihre Texte machen. Ja, so. Und deshalb die Freude, dass ich mir sozusagen bewiesen habe, ich habe eine Lektüre vorgelegt, ja, die in sich was wert ist, ja, so. Und ich finde schon, dass Literaturwissenschaft auch heute noch so etwas leisten können sollte, ja. Ja, zumal, wenn man also Forschung und Lehre zugleich betreibt, wenn man Studenten hat und wenn man Studenten verdammt nochmal Lesen beibringen will, ja, so. Also dann finde ich schon, dass das ein, ja.
Und Lesen heißt eben sozusagen Text wahrnehmen und ja. Text kennen und nicht Umstände,
ja, ja.
Kontext, also
verstehen,
nicht Texte.
Wie Text ja. funktioniert. Ja. 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 Ja.
Also wir haben ein Publikum-Mikrofon, ja. Und wenn Bemerkungen und Fragen an Frau Köhler sind, dann bitte greifen Sie zu. Wollen Sie? Wir machen das deswegen mit Mikrofon, nicht jetzt unbedingt wegen der Lautstärke, sondern weil wir das ja aufnehmen.
Aber das ist üblich, dass hier gesprochen wird. Ich bin das erste Mal, ja.
Wir sind glücklich, wenn Sie sprechen.
Ich würde zunächst mal zu dem Begriff DDR-Literatur, wenn Sie ihn nicht nehmen würden, egal aus welchem Grund, was würde man dann sagen zu der Literatur dieses Landes? Eine DDR-deutsche Literatur, also eine englische, französische gibt es auch. Die Deutschen sind nur, und sie sind ja im letzten Jahrhundert genügend Anlassgeber in der Situation, dass sie eben zweimal deutsch sind sozusagen. Also der Begriff DDR-Literatur soll sicher sagen Literatur in der DDR.
Ich habe extra der Titel sagt DDR-Autoren, ja. Aber das ist natürlich auch ja. Das ist eine schwierige Geschichte und ja. Ich ja. habe ewig genau darum
Und das, was Sie intertextuell meinen, die Bezüge zueinander, wäre eine Möglichkeit, diesen Begriff speziell zu verwenden. Aber wenn das nicht wäre, müsste man diese Literatur auch bezeichnen für die kurze, schnelle Kommunikation. Was würde man dann sagen? Wenn man jetzt DDR nicht sagen will. Also es ist wirklich ein Problem.
Ja, ja. Ja, ja.
Wenn natürlich damit gesagt werden soll, DDR-Literatur, dass alle Literatur im engeren Sinne, was weiß ich, DDR bejubelt, DDR-affirmativ und so weiter, das ist... Das muss man abwehren. Aber zum kurzen sich verständigen, dass es eben französische gibt, deutsche Literatur, dann meint man die der alten Bundesrepublik, oder deutschsprachige Literatur. Was machen wir mit der in unserem Land, die es ja nun gegeben hat? Also ist dieses Kürzel auch ein sehr pragmatisches Kürzel zunächst. Ja? Das ist dazu. Eine zweite kleine Frage. Unterscheiden Sie nicht zwischen Figuren als Helden, literarische Gestalten und Autorinnen und Autoren? Sie sagen immer auch Figuren, wenn Sie die Autorinnen meinen. Ist das so? Ja, Sie.
Ich habe unsere Autorin hier im Mittelsessel so verstanden, dass sie quasi figuriert. Also sie melangiert eine Figur aus bestimmten biografischen Teilen. Sie sagt dann plötzlich
die Schriftstellerin-Figur?
Oder ja, und dann das alter Ego. Das sind auch das ist ein bisschen ihr Interesse, solche Texte auszuwählen, wo so ein alter Ego kommt.
Nein, das macht sie nicht. Das ist einfach eine Unschärfe im Begriff, die sie haben, glaube ich. Und man sollte sich unterscheiden und sollte dann von Autorenpersönlichkeiten oder von Autorinnen und Autoren. Übrigens sind es fast
die Autoren sind bei ihr keine Persönlichkeit.
Das ist noch eine andere Frage.
Das sind chronologische sozusagen das sind ganz abstrakte Wesen, die kriechen über eine chronologische Schiene, ab und zu wird ein Text ausgespuckt. Also und dann wird dieser Text sozusagen verbunden und gibt ein eigenes Wesen.
Na gut, kann alles sein. Trotzdem würde ich jetzt fragen, Figur ist bei Ihnen sowohl die reale Schriftstellerin-Person und die literarische Gestalt.
Das kann sein und vielleicht habe ich mich auch ungenau ausgedrückt.
Das ist aber in so einem Gespräch schwierig, weil man dann nicht folgen kann so richtig. Ja? Das eine. Übrigens, es sind fast alles Autorinnen. Warum scheuen Sie den Begriff Autorin? Das führt sehr, also mich zum Beispiel.
Also ich wollte nicht diesen Innenplural benutzen.
Nein,
also Sie
können ja Autorinnen und Autoren sagen. Ja. Es sind nur zwei Herren und das andere sind alles Damen.
Das Verhältnis ist 3-4. Und das ist natürlich auch bewusst so gemacht. Ich wollte auch, also das halte ich auch für repräsentativ, ich wollte es vermeiden, mal wieder ein Buch zu schreiben, in dem es sozusagen die eine Vorzeigefrau gibt. Zumal die DDR-Literatur ja doch nur eine ganze Reihe von Autoren hat.
Aber ich finde, die größte Normalität erreichen wir, wenn wir also Sachen, wo Frauen da sind, wenn wir dann auch wirklich sagen, Autorinnen und Autoren, wenn man das Große I nicht will. Ja. Also diesen Rückzug zu machen, bloß weil alle entnervt sind, wenn sie das Große I treffen, das finde ich wirklich, sollten sie sich nicht antun in dem Sinn. Aber der Hauptpunkt ist aus dem interessanten Gespräch, glaube ich, liegt darin, dass es so schwer fällt, ihren Ansatz anzuerkennen. Dass es sich also um eine künstlerische Reflexion von Lebenssubstanzen, von Lebensvorgängen, von menschlichem Leben handelt, liegt gar nicht auf der literaturgeschichtlichen oder ästhetikgeschichtlichen Seite, sondern ich sage das jetzt ganz grob, dahinter ist eigentlich die Nicht-Anerkennung, dass es hier außer politischer Ebene, Diktatur, Protest oder Hinnehmen, also die staatspolitische Ebene der Gesellschaft, denn Gesellschaft und Staat unterscheide ich. Staat ist die politische Struktur, Gesellschaft ist der lebendige Organismus, dass es in dieser Gesellschaft Leben gegeben hat, das überhaupt würdig ist, literarisch dargestellt zu werden. Darum geht der Kampf, auch jetzt in diesem Bo-Wa-Bo, was überall veranstaltungsmäßig geschieht. Und Sie müssen aufpassen, meiner Meinung nach, ich sage das jetzt nicht gouvernantenhaft, dass Sie nicht den eigentlichen Kampf, der stattfindet, sozusagen austragen müssen auf ihrer Ebene. Ich finde Ihren Ansatz sehr gut, auch wenn er vielleicht nicht komplex alle modernen literaturwissenschaftlich-methodologischen wie methodischen Dinge berücksichtigt. Das ist schwer. Übrigens hätten Sie vielleicht lieber ein Essay schreiben sollen, dann würden Sie viele Angriffe nicht bekommen.
Das stimmt.
Und wären berechtigt. Ja, große Essays, drei große Essays. Aber der eigentliche Kampf geht darum, dass man auf dieser Ebene wie immer mit DDR-Literatur in den alten Bundesländern die Literatur benutzt hat, um den Kampf mit, das kann man tun, wenn man einer anderen Meinung ist, mit den staatspolitischen Realitäten, mit der Ideologie und so weiter. Und dafür ist diese Literatur und Kunst, das betrifft ja auch die bildende Kunst, einfach zu gut. Und deshalb gibt es keine Ruhe. Weil natürlich in diesem Land trotz aller Diktatur oder was weiß ich gelebt worden ist, und jetzt meine persönliche Überzeugung, welthistorisch im 20. Jahrhundert mit wie auch immer fehlerhaften, verkrüppelten, berechtigten Ansätzen in diesem Land, nach dem, was Krieg und Faschismus gemacht hat. Und die Sozialprozesse waren ein interessantes Experiment. Das, was sich oben abgespielt hat und den Untergang herbeigeführt hat, war nicht die Gesellschaft insgesamt. Und ihr Ansatz ist eigentlich wirklich berechtigt, um die Autoren, die man je nachdem, wie man es will, Christa Wolf wird hofiert, Christa Wolf wird, ich will nicht sagen angespuckt, aber sie hat schlimme Dinge erlebt in der Hinsicht, ja, oder auch Volker Braun und andere. Ja, jetzt mache ich drei Punkte. Also ich glaube, es sind zwei Kämpfe, die zugleich stattfinden.
Es ist natürlich meine Abstinenz, ja, also die Sie so am Anfang ein bisschen genannt
haben. Ich muss sagen, ich habe unterrichtet an der Universität hier in der Sektion Germanistik Kulturwissenschaften, 20. Jahrhundert DDR Literatur. Ich sage aber seit der Wende ohne Hilfe von anderen Literatur in der DDR, weil natürlich Bobrowski nicht DDR-Literatur, sondern Literatur in der DDR ist, wenn man so will, in diesem weiteren. Verstehen Sie, ja?
Ja, meine Freunde sagen auch immer Philosophie in der DDR, nicht DDR-Philosophie. Das ist eine hilfreiche Benennung.
Das ist ein interessanter Begriff, auf den ich noch nicht gestoßen bin.
DDR-Literatur gemacht. Ich habe mich speziell, und das war meine zweite Universität und mein persönliches Privileg, über Brecht promoviert und war etwas besser vorbereitet auf die Widersprüche und auf den Überfall und darauf, dass die Deutschen natürlich bewiesen haben, dass die soziale Frage viel wichtiger ist als die nationale anhand der Wende. Ja?
Dankeschön. Darauf zurückzukommen. Also ich glaube, meine Abstinenz, die Sie angesprochen haben, ist genau darauf zurückgeführt. Es ist natürlich eine Gegenreaktion. Ne? Und ich habe versucht, das habe ich bereits gesagt, ohne Hass und Eifer. Ja?
Ja,
so.
Das ist sehr gut.
tun wir doch einfach so. Ja? Das ist das eine. Nochmal bitte zurückzukommen auf die Frage Figur und Autor. Ich glaube sicher, oder ich bin ziemlich sicher, dass ich das in, also es gibt drei Fälle, nämlich Wolf, Liebmann und Kraus, die dezidiert mit autobiografisch geprägten Figuren, Heldinnenfiguren arbeiten. Und ich glaube, dass ich genau das rausarbeite und wozu sie diese autobiografische Figur benutzen und gehe dann auch nur dort, ja, sozusagen, wo der Text, ja, bei Liebmann zum Beispiel, die nennt sich die Liebmann, ne, so, oder Wolf gibt es ganz bestimmte Signale, ja, dass ich nur dann diese Verbindungen ziehe, wo der Text dazu einlädt, ja, aufgrund von bestimmten Signalen. Ich glaube nicht, dass ich ansonsten sozusagen, was weiß ich, Schlesinger mit seinen Figuren vermische oder Plensdorf mit Edgar Vibeau oder so. Das denke ich, tue ich nicht.
Okay, ich habe das Mikro.
Ja.
Eigentlich, das wollte ich jetzt gar nicht sagen, aber wir kommen ja gerade zu sehr an so eine Verteidigungshaltung. Vielleicht diesen Satz erstmal noch vorab. Es gab zum Glück auch schlechte Literatur in der DDR. Es war nicht alles ästhetisch.
Die gibt's auch anderswo.
Ja, ja, aber es klingt inzwischen so, als ob das alles ästhetisch hochanspruchsvoll und dermaßen avantgardistisch war. Also vielleicht darf man von der Sache ein bisschen wieder runterkommen. Es gibt auch ganz viel schlechte, die aber auch Spaß macht zu lesen heute. Also ich lese Herbert Otto zum Beispiel immer wieder gern, auch wenn das ganz schlecht ist, aber es ist sehr unterhaltsam. Also das gab es auch. Aber was ich eigentlich sagen will, angekündigt war heute Abend doch auch dieser Schritt hinaus über 89. Also auch in Ihrer Vorrede und auch in dem Flyer war das. Das ist gar nicht mehr vorgekommen, weil sich alle festgefahren haben, wie war denn das in den 40 Jahren davor? Also Sie sagten, es gibt Motive, die darüber hinaus Bestand haben gewissermaßen. Aber was ist denn mit dem Verweisungszusammenhang mit der Stillen Post? Was passiert denn? Entsteht eine literarische Parallelgesellschaft danach? Oder also können Sie da eine, ja am liebsten ein prägnantes Beispiel und nicht viele bringen, was da passiert in Ihrem Buch?
Ich gehe anders vor. Ich glaube, also wir missverstehen.
Ich kenne das Buch nicht, pardon.
Ja, also. Ja. Als prägnantes Beispiel. Ich zeige zum Beispiel bei Christa Wolf, wie Texte, bei allen, aber bei ihr, wie Texte von vor 89 ganz grob gesagt, ja, Brücken schlagen oder umgekehrt Texte von nach 89 Brücken schlagen, dezidiert zu Texten von vor 89. Leibhaftig, ja, benutzt diese Heldin im Krankenhaus Reflexionssituation, ganz dezidiert, ja. Nun aber in einer ganz neuen Situation, ja, in der all die Utopie, die ja im geteilten Himmel noch drin steckte, ziemlich verbraucht ist, ja. Aber sie zitiert sich zunächst mal in diesem Rahmen selbst, ja, verweist selbst aufeinander, und dann auch im Verlaufe des Textes nimmt sie noch andere eigene Texte, ja, wieder auf. So, ja, das meine ich damit. Oder es gibt andere Reihen. Natürlich haben Cassandra und Medea Stimmen was miteinander zu tun. Und auch etwas, was mir sehr am Herzen lag, Kein Ort nirgends, Sommerstück und Was bleibt. Ja, also dieses Vertrackte, was bleibt, aus dem Kontext rauszuzerren, ne, und politisch zu lesen, hat mir doch sehr aufgestoßen. Und ich habe also versucht zu zeigen, wie bei ihr diese Texte alle so eine Reihen bilden, beziehungsweise Bögen bilden, ja, sich aufeinander beziehen. Ein gleiches bei Christoph Hein zum Beispiel, ne, wo Horns Ende 85 von einem Anfang der 90er, glaube ich, und dann Landnahme, ja, nochmal 10 Jahre später.
Also Sie bleiben sich insofern treu, als dass Sie auch nach 89 gesellschaftliche Sachen wieder nicht mit reindenken gewissermaßen? Oder?
Sie behalten zum Teil Figuren bei, sie gehen an dieselben Orte zurück. Ja, sie,
also sind es Fortschreibungen
im weitesten genau, Sinne. Ganz genau, ganz genau. Mhm.
So. Gut, ja, ich glaube, das beantwortet meine Frage. Ja. Danke.
Ja, und das, was wir hier veranstalten, ist ja sozusagen eine provokant inszenierte Leseempfehlung. Ja. Wir nutzen den Vorteil, dass Autoren mit Engagement aus der wissenschaftlichen Welt ihre Thesen verteidigen und auch deswegen sozusagen versuchen wir sie möglichst früh aus der Reserve zu kitzeln, mit Vorteilen, mit Meinungen sozusagen, mit Urteilen, die man über Literatur haben kann. Das Thema ist ja nicht erschöpft damit. Das ist ja jetzt ein Beitrag, so verstehen Sie das ja auch selber. Sie haben ein Buch hingelegt, andere damit vom Tisch gewischt. Wie geht es weiter? Schließen Sie da jetzt an in den Texten, die über sie im Netz stehen, unter anderem von ihrer Universität, da steht da drin, das sei ihr Schwerpunkt, da machen sie weiter. Mhm. Und wie ist das? Ja. Ist das jetzt auch direkt ein aktuelles Projekt?
Ja, es haben sich halt daraus mehrere Dinge entwickelt. Und das Engagement geht mit dem zusammen, was Sie sagten, ich hätte ein Essay schreiben sollen. Ich glaube, das drückt aus, dass ich tatsächlich sozusagen nicht in der deutschen akademischen Landschaft stecke, sondern in der englischen und also so ein Twitter-Wesen bin, ja, und sozusagen essayistisch Literaturwissenschaft schreibe. Frau Albert hatte das schon kurz angesprochen. Ein Projekt oder etwas, was sich aus dieser Arbeit hier entwickelt hat, ist natürlich die und wiederum literarischen Beziehungen zwischen Ost- und Westschriftstellern aufzuarbeiten. Da stößt man einfach auf so Dinge. Ich habe das im Buch kurz angedeutet. Viele von Ihnen werden den Mauerspringer von Peter Schneider kennen. Da gibt es eine Figur, den ostdeutschen Freund Pommerer, der in der Leipziger Straße wohnt, der Schneiders Erzähler praktisch in Ost-Berlin rumführt, ihn dann auch mit raus aufs Land nimmt und so weiter und so fort. Und wenn man sich das durchguckt, die Figur hat eine Biografie, die passt auf Klaus Schlesinger, und Schlesinger und Pommerer sind nicht so weit voneinander entfernt. So, das ist der erste Haken. Ja, also einfach diese kleine Entdeckung, ach, das muss doch der Schlesinger sein. Was natürlich stimmt.
Natürlich.
Natürlich. Ich habe das dann in Klaus Schlesingers Exemplaren von Peter Schneider auch als Widmung wiedergefunden im Nachhinein, nachdem das Buch geschrieben war. Und dann stellt sich aber, wenn man da so ein bisschen gräbt, raus, dass da noch ganz andere Geschichten drin hängen. Eine Geschichte der 7 Mauerspringer-Geschichten, die im Buch erzählt werden, ist nämlich eine, die in einen Sammelband kommen sollte, und zwar von Stefan Heim, oh, verdammt nochmal, also die Geschichte von den 3 Willis bei Peter Schneider. Ja? Ich habe jetzt den Titel von Heims Geschichte vergessen. Die sollte in einen Sammelband kommen, Berliner Geschichten, den Plensdorf und Schlesinger und Stade zusammen machen wollten, und der dann von der Stasi geschasst worden ist, hm? Und ist dann später in der West-Erzählungsausgabe erschienen. So, diese Erzählung wird also oder diese Geschichte wird von Pommerer erzählt. So, das ist ein Schritt. Und dann gibt es den nächsten Schritt, dass man, Schlesinger schreibt sehr viel oder hat sehr viel Autobiografisches auch geschrieben, also sehr lange Ergüsse eigentlich über sein Leben. Und da findet man Episoden, Geschichten, die in Schneiders Text eingegangen sind. So, und es geht dann noch weiter, dann später bei Schneider, ich glaube, das ist bei Paarungen, bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, da übernimmt er Texte von Schlesinger, um es ganz bös und kurz zu sagen. Das heißt, ja, man kann zunächst mal von einem gewissen Transfer sprechen, da gibt es neutral gesagt intertextuelle Beziehungen, die man sich dann doch mal genauer angucken muss. So. Und einfach dadurch bin ich auf so eine Fährte gekommen, und dann sieht man, wenn man mit dieser Perspektive liest, dass es doch zwischen verschiedenen ost- und westdeutschen Autoren nicht nur wieder, sagen wir mal, thematische Ähnlichkeiten oder Gemeinsamkeiten gab, sondern dass es auch intertextuelle Beziehungen gab. Und das ist etwas, was mich sehr interessiert und was ich wirklich gerne mal richtig in Ruhe aufarbeiten würde. Und das Interessante ist, wann immer ich das jemandem erzählt habe, auch also Freunden in Jena, die sagen mir, ja, da kann ich dir das und das, ja, da kann ich dir das. Also die wussten gleich, irgendwelche Beispiele zu nennen, die ich jetzt nicht im Kopf habe, die man sich da angucken müsste. Also das wäre eine Sache, die ich wirklich interessant finde und die gemacht werden müsste. Eine zweite Sache, das hängt hier im Buch mit den Kraus-Liebmann-Kapiteln zusammen, ist so etwas wie ein größerer Studie zu Elternbüchern. Ich nenne das Elternbücher, weil es mittlerweile auch ganz viele Mutter- und Großmütter- oder Großelternbücher gibt, und ich wollte einen Begriff haben, der das alles mit einbezieht. Also wegkommen von diesem Begriff Väterliteratur, der sich auf eine ganz spezielle Gruppe von Büchern bezieht, aber auch die spezielle Gruppe von Büchern ist zwar heftigst erforscht, aber nicht ordentlich, da gehören viel mehr dazu. Und dann, glaube ich, ist das ein ganz interessanter Komplex, also wie in der deutschsprachigen Literatur sozusagen zu welchen Zeiten, aus welchen Situationen heraus sozusagen über Eltern geschrieben wird. Ich glaube, da ist also ungeheuer viel zu tun. Und gut, in letzter Zeit haben wir da ja wieder so eine Welle, und dann haben wir auch so ein paar Reißer wie Herrn Habermann, aber es gibt viel, viel, viel Interessantes da. Und da müsste man mal versuchen, so eine Art ja schon erstmal so eine Art Muster zu finden. Also was liegt, wie, wo, was gehört zusammen, welche Wellen, wenn man so will, entstehen zu welchen Zeiten? Natürlich gerne. Ja, so, also das ist ein weiteres Projekt, wenn Sie so wollen, was mir im Kopf rumschwebt.
Wir laden Sie dann nochmal wieder ein. So, ja. Wir haben uns durchaus echauffiert. Das Thema legt das offenbar nahe, aber das ist ja auch gut so.
Musik. Also wir danken Frau Köhler fürs Kommen. Beifall. bevor die Musik einsetzt, der übliche Hinweis, dass wir jetzt keineswegs davonlaufen und Sie ja auch nicht und hier noch zum Gespräch zur Verfügung stehen. Musik.
Dankeschön.